Herzlich willkommen auf der Plattform. Mein Name ist Britta. Wir haben heute das Thema Menschenrechte in Tibet. Zu Gast sind von der Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, die Sonja Putz und der Bernd Doering und an der Technik der Tobias. Ja, Sonja, Bernd, wollt ihr euch kurz selbst vorstellen? Das könnt ihr sicherlich besser als ich und vielleicht auch die Initiative, die Regionalgruppe in Ulm. Worum geht's?
Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns, dass wir wieder eine Plattform bekommen in der Plattform und nehmen das natürlich gerne wahr, uns wieder darzustellen. Also wir sind Mitglieder der Tibet-Initiative Deutschland, die 1989 bereits gegründet wurde, nach dem Volksaufstand damals, und leider immer noch vonnöten ist, weil, naja, es hat sich nicht vieles zum Guten geändert. Wir sind derzeit ca. 2000 Mitglieder und die Organisation unterteilt sich in ca. 60 Regionalgruppen und Kontaktstellen. Eine davon ist die Gruppe in Ulm-Neu-Ulm, wo wir dazugehören, der Bernd und ich. Die Tibet-Initiative hat sich zur Aufgabe gemacht, zum einen Informationen aus und über Tibet zu sammeln und diese Informationen eben in der Öffentlichkeit weiter zu verbreiten, das Thema warm zu halten. Wir führen dazu alle möglichen Aktionen durch, Mahnwachen, Veranstaltungen, wo verschiedenste Referenten und Journalisten oder Fotojournalisten, die in Tibet waren, zu Wort kommen. Wir versuchen, in Kontakt zu treten mit Politikern, um die immer wieder darauf hinzuweisen, auf die Missstände, dass sie aktiv werden können dann oder müssen. Wenn je mehr Leute aus dem Wahlkreis, ist immer besonders gut vor Wahlen, da werden sie dann aktiv. Und auch eine sehr wichtige Aktion ist, die auch von unserer Organisation ins Leben gerufen wurde, das ist die Flaggenaktion zum 10. März, die auch heuer wieder stattfinden wird, wo wir mittlerweile über 1100 Städte und Gemeinden dazu gebracht haben, dass sie am 10. März die Tibet-Flagge hissen, um ein Solidaritätszeichen zu setzen.
Da ist also Ulm und Neu-Ulm auch dabei.
Ja, Ulm sogar mit drei Flaggen immer am Bahnhof. Also das ist, wir machen dann an diesem Tag immer eine Mahnwache, beziehungsweise wahrscheinlich wieder ein Demonstrationszug von Neu-Ulm nach Ulm rüber mit vielen Flaggen und hoffen auf große Teilnahme. Aber das wird dann nochmal genau auf unserer Homepage bekannt gegeben, wo wir uns treffen und wie und was. Möchte ich gerne mal gleich auf unsere Homepage hinweisen, weil das ja doch für junge Leute einfacher ist, zum Beispiel im Internet so Online-Petitionen zu unterschreiben, als da sich in Listen einzutragen. Also unsere Homepage ist für die Tibet-Initiative www.tibet-initiative.de und die für unsere Gruppe ist www.tibet-ulm.de. Da sind immer die aktuellsten Nachrichten und Aktionen zu erfahren.
Wie lange seid ihr beide denn schon dabei und wie seid ihr auf die Initiative aufmerksam geworden? Wart ihr in Tibet auf einer Reise? Und
also ich bin seit 1995 bei dem Verein. Auch da hat sich diese Regionalgruppe gegründet. Also ich war bei der Gründung mit dabei, weil wir uns damals eben überlegt haben, es ist sinnvoll, sich so in einem Dachverband einzubringen mit dem Thema, weil man gezieltere Aktionen bundesweit dann machen kann, als wenn jeder so irgendwie sein eigenes Süppchen kocht. Es ist einfacher so. Ja. Und wir sind circa 10 Mitglieder in unserer Gruppe, mehr oder weniger.
Und ist es durch eine Reise, deine Motivation dort mitzumachen, aktiv zu werden?
Die Motivation war, dass ich einen DIA-Vortrag über diesen Volksaufstand in Tibet gesehen habe. Und ich war Ende der 70er in Nepal unterwegs, habe dort die ersten Exil-Tibeter kennengelernt, ohne aber von der Thematik was zu wissen. Und dann kam mir der Zusammenhang, das sind ja wirklich furchtbare Zustände und kann ich irgendwas machen? Und so habe ich mich dann an die damalige Referentin gewandt und bin so dann da ein bisschen reingewachsen in das Thema und ja, es wurde mir immer wichtiger.
Ich kam 1996 dazu.
Ein Jahr später,
nach zwei Reisen im Himalaya und zwar also auch im buddhistischen Kulturkreis in Ladakh und Zanskar.
Ich möchte nur abschließend zu unserer Regionalgruppe sagen, also wir freuen uns über jeden, der bei uns vorbeischaut oder Kontakt aufnimmt oder also kann jeder wirklich ganz unverbindlich vorbeikommen, muss keine Angst haben, dass er dann gleich was arbeiten muss. Und wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Herrenkeller, also ums Eck von Radio Free FM.
Nur nicht in diesem Monat, da wäre es Rosenmontag,
genau,
da treffen wir uns
eine
am,
Woche später,
ja,
genau.
Am 18.
Ja.
Okay, dann würden wir jetzt vielleicht den ersten Song spielen. Ihr habt passend zum Thema Musik aus Tibet mitgebracht, und zwar von Chumbalamba. Und es handelt sich um den Song Respect for Nature. Herzlich willkommen zurück auf der Plattform. Heute zu Gast die Tibet-Initiative Deutschland, die Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, vertreten durch Bernd und Sonja. Es geht um ein ganz spezielles Menschenrecht, um das Recht auf Wasser, Trinkwasser. Um dieses Recht soll es in dieser Sendung hauptsächlich gehen. Der Bernd wird uns in das Thema jetzt einführen.
In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die von der Generalversammlung der UN heuer vor 65 Jahren am 10. Dezember 1948 verabschiedet wurde, heißt es in Artikel 25, jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet und so weiter. Besonders im Fokus sind derzeit die Wassernutzungsprojekte in China. Fast alle großen Flüsse Asiens entspringen in dem über 4000 Meter hoch gelegenen tibetischen Hochland. Diese Flüsse versorgen China, Indien und Südostasien mit lebenswichtigem Wasser.
Der Indus zum Beispiel fließt durch Ladakh, in Nordindien gelegen, weiter nach Pakistan. Der Yalung Tsangpo, in Indien wieder auch Brahmaputra genannt, fließt durch Tibet, Indien und Bangladesch. Der Yangtze Kiang versorgt Tibet und China. Der Salween auf Tibetisch Nangchu fließt durch China und weiter nach Myanmar und Thailand. Der Mekong speist Tibet, Thailand und Laos. Was heißt das? 2 Milliarden Menschen von dem Wasser abhängig sind, das auf dem tibetischen Hochplateau rund um den Kailash entspringt. Und jeder menschliche Eingriff in dieses Wasserreservoir hat unweigerlich gewaltige ökologische und politische Konsequenzen.
Nun arbeitet fast unbemerkt vom Rest der Welt ein Heer von chinesischen Bauarbeitern daran, das Gesicht Tibets dauerhaft zu verändern. Überall entstehen neue Staudämme und Stauseen. Einer der weltweit wenigen Fachleute, die wissen, was sich an Tibets Flüssen abspielt, ist Wang Wailuo. Der Ingenieur hat beim Bau des Drei-Schluchten-Dammes in China mitgearbeitet, bevor er nach Deutschland kam, um ein Aufbaustudium zu absolvieren. Bevor wir uns näher mit seinen Aussagen beschäftigen, hören wir ein weiteres Musikstück aus der CD Sound of Wisdom des Tibeters Chumba Lama.
Wir sind wieder zurück auf der Plattform. Wir hatten gerade das Thema Menschenrechte Tibet, haben uns ein bisschen mehr mit der Geografie Tibets, der Region Tibets beschäftigt, die großen Flüsse uns ein bisschen näher geführt. Bernd, seitens China wird ja jetzt sehr viel geplant, große Wasserprojekte, Staudämme. Es geht in den Bereich Energieversorgung für China, aber auch Trinkwasser.
Ja. An den Oberläufen von Yangtze, Mekong und Salween-Fluss sind 100 Staudämme in Betrieb, im Bau oder geplant. Und am Yalung Tsangpo, dem späteren Brahmaputra, entstehen gleich 5 neue Wasserkraftwerke. Solch intensive Tätigkeit ist einmalig auf der Welt. In einer bis vor kurzem noch unberührten Region entsteht ein Damm nach dem anderen. Ein Drittel allen Stroms, der in China aus Wasserkraft erzeugt wird, soll in Zukunft aus Tibet stammen. China ist heute weltweit nach den USA der zweitgrößte Energieverbraucher. Um seinen enormen Energiebedarf zu decken, greift China auf die Flüsse Tibets zurück. Ein großer Teil dieser Energie soll in Zukunft über Hochspannungsleitungen den chinesischen Städten im Osten zugeführt werden. Dieser Strom für Chinas boomende Wirtschaft wird dringend gebraucht, denn die Flüsse in den anderen Landesteilen sind bereits restlos gestaut. Der Dammbau im Hochgebirge birgt große Gefahren, sagt Wang Bailuo. Man hebt den Wasserstand in den Flüssen und erhöht dadurch den Druck der Wassermassen auf das Erdreich. Das führt zu einer Zunahme geologischer Katastrophen, vor allem, weil die Täler des Yalongzampo und dessen Nebenflüsse in China, in Tibet erdgeschichtlich gesehen sehr jung sind und auf geologischen Bruchlinien liegen. Deshalb werden Erdrutsche oder Felsenabbrüche zunehmen, warnt der Ingenieur. Genau wie dies bereits im Einzugsgebiet des Drei-Schluchtendamms geschehen sei. Doch im Hochland Tibets steht mehr auf dem Spiel als nur Erdrutsche oder eine verschandelte Landschaft. Der chinesischen Regierung geht es nicht nur um die mögliche Stromerzeugung, sondern auch um das klare, trinkbare Himalaya-Wasser selbst. Das Wasser, das heute durch die Täler Tibets und der angrenzenden Provinzen fließt, könnte in Zukunft zu großen Teilen in den Norden Chinas umgeleitet werden, befürchtet Wang Bailuo. Tibets Wasser anzapfen, um China zu retten, heißt ein in Buchform veröffentlichter Plan mehrerer chinesischer Generäle. Mit Hilfe von bis zu 400 Meter hohen Dämmen, einem Netz von Tunneln, Kanälen und Flüssen könnte das Wasser in den Nordosten Chinas fließen, der heute unter Wassermangel und Dürren leidet. In den Planspielen geht es um riesige Mengen von Trinkwasser. Im sogenannten Himmelskanal könnten bis zu 300 Milliarden Kubikmeter Wasser aus 3000 bis 4000 Metern Höhe bis nach Peking abfließen, Jahr für Jahr. Das entspricht mehr als der vierfachen Menge des Rheins. Die chinesische Regierung bestreitet im Moment noch jeglichen Plan zum Bau des Himmelskanals. Doch Wang Bailuo traut dem offiziellen Dementi nicht. Die Standorte der fertigen, geplanten oder im Bau befindlichen Dämme am Yalongzampo entsprechen genau denen, die für die Umleitung des Wassers nach China vorgesehen sind. Der Staudamm Zhangmu etwa, sagt der Ingenieur, an dem derzeit gebaut wird, entspricht haargenau dem vorgesehenen Beginn für den Himmelskanal. Der Baufortschritt lässt sich nur mit Satellitenbildern erkunden. Filmaufnahmen am Ort sind streng verboten. Nicht umsonst, denn Chinas Pläne am Yalongzampo könnten ernsthafte geopolitische Konsequenzen haben. Wir hören jetzt nochmals Musik von Chumba Lama, einem jungen Tibeter, der im Allgäu lebt. Der Titel ist For the Benefit of All Beings.
Ja, Halbzeit bei der Plattform auf FreeFM. Vielleicht darf ich ganz kurz die Hörer, die jetzt erst dazuschalten, nochmal auf das Thema führen. Es handelt sich um die Menschenrechte, speziell jetzt Wasserrechte in Tibet. Zu Gast sind Sonja und Bernd von der Tibets-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Bernd hat gerade im Prinzip nochmal den Hintergrund dieses Problems der Wasserrechte in Tibet erklärt. Die Regierung in China plant die enorme Anzahl an Staudämmen in China, um das Wasser nicht nur für die Elektrizitätsgewinnung zu nutzen, sondern auch mittels des sogenannten Himmelskanals das Trinkwasser nach China zu leiten. Was das für Konsequenzen natürlich in der Region haben wird, nicht nur in Tibet, sondern auch für die umliegenden Länder, darum soll es jetzt gehen in den nächsten Minuten.
Ja, ich bin die Sonja von der Tibet-Initiative Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm und ich möchte jetzt weitermachen mit dem Thema. Also es ging darum, dass eben diese 300 Milliarden Tonnen Wasser abgezweigt werden sollen. Und wenn man sich das vorstellt, kann man sich denken, was das für große Gefahren für den Frieden im asiatischen Raum birgt. Man kann davon ausgehen, dass die Unterläufe all dieser Flüsse, die wir vorher erwähnt haben, also mit der größte ist ja der Brahmaputra, der durch Indien verläuft, dass das zu massiven Wasserproblemen in den Ländern an den Unterläufen führen wird und dass sich die asiatischen Nachbarstaaten das nicht gefallen lassen werden, davon kann man ausgehen. Und es wird zu unvermeidbaren Kriegen kommen, Kriege um Wasser. Man sagt ja mittlerweile sogar, im 21. Jahrhundert werden die Kriege nicht mehr um Öl geführt werden, sondern um Wasser. Und diese Gefahr ist da wirklich gegeben. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Indien und China in Tibet Krieg führen. Die sind bereits 1962, ging es militärisch um die Kontrolle Südtibets und der Grenzverlauf zwischen China und Indien ist in diesem Gebiet bis heute nicht wirklich festgelegt. Und genau in diesem Gebiet planen jetzt chinesische Generäle mit dem Himmelskanal das größte Wasserumleitungsprojekt der Menschheitsgeschichte, genau in diesem umstrittenen Gebiet. Und die indische Regierung hat bereits gegen den Bau protestiert, denn sollte der Himmelskanal wirklich entstehen, wie er jetzt geplant ist, fehlt in Indien das Wasser für hunderte Millionen Menschen. Und wäre das nicht schon schlimm genug, dass den Menschen wirklich das Wasser abgegraben wird, ist zudem der unkontrollierte Bau von den Megastaudämmen ein massiver Eingriff in das Gleichgewicht des Fluss- und Seensystems Tibets. Es werden dabei wertvolle Feuchtgebiete zerstört und die Bestände von Fischen und Vögeln, zum Teil Beständen, die sowieso bedroht sind, zerstört. Die Dämme werden den Sauerstoff und den Nährstoffgehalt der Flüsse verringern und sie verhindern die Wanderung und Fortpflanzung vieler Süßwasserarten. So droht mittlerweile dem Yangtze-Flussdelfin das Verschwinden. Viele Millionen Menschen werden wieder aus ihrer Heimat vertrieben werden und umgesiedelt, um Platz für riesige Stauseen zu schaffen. Den flussabwärts liegenden Gemeinden graben die Stauseen das Wasser ab. Zurückbleiben verzweifelte Menschen und verwüstete Landschaften. Unwiederbringlich.
Das Interview mit Wang Weilohr hat Thomas Weidenbach vom Westdeutschen Rundfunk geführt. Aber auch WWF, der World Wildlife Fund, schlägt Alarm. Er betrachtet die Staudammprojekte an Yangtze, Mekong und Brahmaputra mehr aus der Sicht des Naturschutzes. Gleichwohl, der Schutz der Natur ist auch Schutz für die Menschen. In unserem Falle ist etwa ein Drittel der Weltbevölkerung durch die Staudammprojekte betroffen. Diese Probleme gehen auch uns etwas an und das nicht nur, weil die Umweltsituation Tibets eine Schlüsselfunktion für den Frieden im asiatischen Raum und mittelfristig auch für die gesamte Weltbevölkerung hat. Der andere Aspekt ist, dass die Ausbeutung der Ressourcen Tibets und die damit einhergehende Umweltzerstörung das Recht auf Leben und auf Selbstbestimmung der Tibeter auf das Gröbste verletzt. In gleicher Weise sind die Rechte der Völker an den Unterläufen der Flüsse betroffen. Auch wenn es bisher kein festgeschriebenes Menschenrecht auf eine saubere Umwelt gibt, so verletzt Chinas ausbeuterische Handlungsweise in jedem Fall das Recht auf Leben. Wir zitieren nochmals den Passus aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, verabschiedet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948. Artikel 25. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet. Und so weiter. Wir hören jetzt wieder Musik von Chumba Lama, On the Path of Wisdom.
Hallo, wir sind wieder zurück bei der Plattform auf FreeFM. Am Mikrofon ist Britta und ich muss unbedingt noch mal was nachfragen. Und zwar dieser Buchtitel Tibets Wasser anzapfen, um China zu retten. Was hat es damit noch mal auf sich gehabt? Und was mir auch aufgefallen ist, ist dieser Himmelskanal. Das klingt so schön.
Ja, das hört sich gut an. Chinesen sind Meister im Finden schöner Worte. Das hört sich echt himmlisch an. Aber für wen das himmlisch werden wird, das, die Frage stellt sich auf jeden Fall. Also, es gestaltet sich folgendermaßen, dass China durch die boomende Wirtschaft mittlerweile der zweitgrößte Energieverbraucher der Welt ist, nach den USA. Und irgendwo muss das ja herkommen. Ne? Da die eigenen Flüsse schon restlos aufgestaut sind, sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, jetzt die Flüsse Tibets anzuzapfen. Und da gibt es ja einige wirklich bedeutende, die alle auf dem Hochplateau entspringen und mit großer Macht und bisher ungebändigt Tausende von Kilometern durchs Land fließen. Und genau das ist jetzt geplant. Es soll an den Oberläufen vom Yangtze, vom Mekong, vom Salween 100 Staudämme gebaut werden. Ne? Allein am Oberlauf vom Brahmaputra sind gleichzeitig 5 neue Wasserkraftwerke im Bau. Und wenn man sich das vorstellt, was das für gigantische Baustellen sind, dann muss man sich bloß an den 3-Schluchten-Staudamm erinnern, so in etwa diese Ausmaße haben auch diese Staudämme.
Das heißt gleich 5 von diesen 3 Schluchten.
Gleich 5 sozusagen. Von diesen, so in der Richtung, ja, so nacheinander. Also, ja, bisher war das eine unberührte Landschaft. Ne? Man kann sich auch vorstellen, was da an Tieren und Flüssen und was da an Vegetation zugrunde geht bei diesen Baustellen, unwiederbringlich. Ja, der Energieverbrauch ist der eine Punkt. Der andere ist, dass das Wasser in China mittlerweile für eine Menge Menschen zu dreckig wird. Ne? Durch diese ungebremste Industrieentwicklung, wo ja auf Umweltstandards keine Rücksicht genommen wurde, um möglichst vorne dran zu sein in der Produktionsstärke, hat es zur Folge, dass 70% der Flüsse verseucht sind mittlerweile in China, also nicht mehr für Trinkwasser geeignet sind. Die, über Milliarden Menschen muss aber versorgt werden. Ne? Und jetzt kommt der schöne Himmelskanal ins Spiel. Das war eine glorreiche Idee von chinesischen Generälen, dass man das Wasser ja nicht bloß aufstauen kann, sondern gleich direkt umleiten könnte. Und dieser Kanal, der zu diesem Zweck geplant ist, bisher wird es ja noch bestritten, dass der überhaupt gebaut werden soll, hat den schönen Namen Himmelskanal. Zum einen sollen da große Mengen Wasser in den dürren Teil in den Nordosten Chinas raufgepumpt werden und auf der Strecke dorthin natürlich als Trinkwasser verwendet werden.
Das heißt, man versucht jetzt durch den Himmelskanal ein jahrtausendaltes Problem in China zu lösen, das Wasser von den Süden oder in dem Fall dann vom Westen in den Norden zu bringen. Also der, richtig, der das Wasser bezwingt, der herrscht über China.
Richtig. Das ist ähnlich wie die große Mauer. Ne? Also es ist das größte Wasserumleitungsprojekt der Menschheitsgeschichte, das wir da planen. Sowas gab es noch nie vorher. So eine Idee bestimmt öfter, aber die Umsetzung war bisher, ja, und wie man an dem Titel des Buches ja auch schon sehen kann, nimmt sich die chinesische Regierung mittlerweile kein Blatt mehr vor den Mund und beschönigt auch gar nichts mehr. Ne? Tibet wird als Rohstofflager gesehen, als günstiges Rohstofflager, wo wirklich alles vorhanden ist, was China brauchen kann.
Das Tibet hat ja in China schon immer den Namen Schatzhaus im Westen. Mhm. Ja. Und das wird eben nun rigoros ausgebeutet.
Wie geht es den Menschen vor Ort damit? Was haben die für Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren?
Ja, das ist das größte Problem. Die Menschen vor Ort haben überhaupt keine Möglichkeiten, sich zu wehren, geschweige denn da irgendein Mitspracherecht zu haben, was mit ihrem Land geschieht und mit ihrer Landschaft und mit ihren Tieren. Und da diese Menschen vor Ort größtenteils Buddhisten sind, ist das für sie nochmal ganz, ganz besonders schlimm, weil da waren ja auch Berge oder Seen, zum Beispiel heilige Seen, die nicht mehr befischt wurden. Und wenn ein Fisch gestorben war, den es dann an Land gespült hat, der wurde getrocknet und in die tibetische Medizin eingearbeitet. So hoch sind Tiere und Wesen überhaupt angesiedelt. Und das ist natürlich für die besonders hart, da zuschauen zu müssen und keinerlei Einspruchsrecht zu haben. Also da, ja, das führt auf ganz kurz nochmal zum anderen Thema, wo ich überleiten möchte, weil du hast gefragt, was für Möglichkeiten haben die Leute. Und wie gesagt, da die ja größtenteils Buddhisten sind, kommt ja auch nicht in Frage, dass sie anderen Gewalt antun. Ja, und um das zu vermeiden und um trotzdem Aufsehen zu erregen, bleibt letztendlich als allerletzte verzweifelte Möglichkeit die Selbstverbrennungen. Wo in unseren Medien leider auch viel zu wenig darüber berichtet wird, angesichts des Wahnsinns, der sonst nur in der restlichen Welt passiert, verständlich. Aber ich denke, wenn da mal ein paar Bomben fallen würden, dann wären aber ganz schnell alle da. Das hat man gesehen damals bei dem Aufstand, wo eben Menschen niedergeschossen wurden, wo Mönche niedergeschossen wurden. Alle Medien waren sofort auf Sendung. Und in dem Moment, wo es dann wieder ruhiger wird, wo also Menschen nur noch die einzige verzweifelte Möglichkeit sehen, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden, sich selbst zu verbrennen, das erscheint dann irgendwie unter kurz notiert. Und wir sind ja mittlerweile bei der 99. Selbstverbrennung. Und das sind größtenteils junge Menschen. Also nicht Menschen, die Tibet noch erlebt haben vor der Besetzung, sondern junge Menschen, die bereits unter der chinesischen Herrschaft aufgewachsen sind. Also der Widerstand ist ungebrochen, aber er ist passiv. Er ist friedlich und passiv.
Sieht es dann an den Ländergrenzen genauso aus? Also ihr hattet vorhin gesprochen, das betrifft dann auch Indien zum Beispiel, Myanmar.
Ich habe deine Frage jetzt nicht ganz verstanden. Wie?
Sieht es so an den Ländergrenzen auch aus, dass die Leute, dass der Widerstand ungebrochen ist, aber dass sie verzweifeln, die Menschen, oder formieren sich vielleicht sogar Allianzen zwischen den Nachbarländern?
Die kleinen Tigerstaaten, also Vietnam, Laos und Kambodscha, schließen sich auch mit Myanmar zusammen, um gegen diese Wasserpolitik Chinas zu protestieren. Indien hat es für sich schon getan, aber die Kleinen machen da auch nicht mit.
Wie sieht der Protest aus? Also geht es dann an die Weltbevölkerung oder erstmal an die chinesische Regierung?
Ich nehme an, zunächst an die chinesische Regierung. Mir ist also jetzt aus der Presse oder sonstigen Medien nichts bekannt, dass da große Aktionen gestartet worden seien.
Das ist jetzt erst in die Anfänge. Also ich glaube, es wird erst so deutlich allmählich, was das für Konsequenzen für alle haben wird.
Okay, was wir von unserer Seite aus vielleicht dort unterstützend mittragen können, das hören wir jetzt dann nach dem letzten Song. Das war der letzte Song von Chumba Lama, Talking to Spirit. Wir waren gerade dabei, nochmal kurz anzusprechen, wie es den Menschen vor Ort mit diesen Projekten geht, mit diesen riesigen Wasserprojekten, die die Regierung in China plant. Meine Frage jetzt ist, die Leute vor Ort, wie du sagtest, Sonja, sie sind Buddhisten, sie zeigen den Widerstand nicht durch Aggression, jemand anderen weh zu tun, ist nicht in ihrer Natur. Wie kann man diese Leute unterstützen, von unserer Seite aus?
Eine große Unterstützung ist auf jeden Fall, das wissen wir aus Rückmeldungen, dass wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen, dass wir Ihnen signalisieren, wir haben euch nicht vergessen. Wir schauen genau hin, wir versuchen, was wir können, Einfluss auf Politiker zu nehmen, die wiederum auf chinesische Politiker Einfluss zu nehmen versuchen. Das Thema warmhalten, darüber reden, Aufkleber aufs Auto machen ist zum Beispiel auch ganz, das unterschätzt man, ja. Das sind Zeichen, kleine Zeichen. Ja. Oder wie diese Aktion am 10. März, die wir jedes Jahr machen, diesen Demozug von Neu-Ulm nach Ulm, mitmachen, je mehr Leute das man sind, umso besser. Das ist, diese Stunde kann man sich doch mal nehmen, das ist eine Stunde Aktion.
Ja. Was war das nochmal am 10. März?
Am 10. März war der Volksaufstand des tibetischen Volkes und wir machen das seit Jahren, dass wir Bürgermeister, Landräte anschreiben, dass vor den Rathäusern, vor den Bahnhöfen, vor Schulen, was auch immer, öffentlichen Gebäuden, die tibetische Flagge gehisst wird. Und mittlerweile sind es über 1100 Städte und Gemeinden, die da mitmachen. Jeden 10. März, die haben die schon liegende Flagge zu Hause und am 10. März wird gehisst. Und das ist auch ein Zeichen der Solidarität und zwar quer durch alle Parteien. Also das hat nichts mit irgendwie, ne, Parteipolitik zu tun. Das hat einfach mit Solidarität mit unterdrückten Menschen und Menschenrechtsverletzungen zu tun. Ne. Das ist auch was, wo jeder mitmachen kann. Ne. Sich informieren, Informationen weitergeben, nachfragen, wenn jemand in seinem Bekanntenkreis Politiker kennt, beziehungsweise Sportler oder irgendwelche Leute, die in der Öffentlichkeit bekannter sind, seien es Schauspieler oder, die Stellung beziehen dafür. Das bringt ganz viel.
Oder immer mal wieder auf der Homepage der TIT nachschauen, www.tibet-initiative.de. Da gibt es immer wieder Online-Petitionen, die man unterschreiben kann. Wir machen das, wenn wir unsere Veranstaltungen haben, noch ein bisschen altmodischer mit Papier und Kugelschreiber. Auch da freuen wir uns über jede Unterschrift.
Habt ihr demnächst eine Veranstaltung, wo man euch dann auch persönlich mal kennenlernen kann?
Ja, wir haben eine Veranstaltung am 20. Februar, 19 Uhr. In der VH Ulm im Einsteinhaus. Da spricht Clemens Ludwig, ein ausgewiesener Tibet-Kenner, Journalist, über das ökologische Problem. Wir haben dazu noch einen Film, Meltdown in Tibet. Und seit ein paar Tagen wissen wir, dass die ARD uns genehmigt, diesen Beitrag, aus dem wir jetzt zitiert haben, von Wang Weilur, vom Westdeutschen Rundfunk. Wir dürfen diesen Beitrag da auch zeigen und das werden wir tun.
Also am 20. Februar?
Am 20. Februar, 19 Uhr in der VH Ulm.
Okay. Also dort kann man euch kennenlernen und über eure Aktionen mitbekommen, wie man aktiv etwas machen kann, um die Leute vor Ort zu unterstützen.
Wir haben noch eine wichtige Veranstaltung, die wir auch jedes Jahr zweimal machen, und zwar unseren großen Bücherflohmarkt, der steht wieder an, am Palmsonntag, 24.03. von 9 Uhr bis 18 Uhr. Das machen wir jedes Jahr im Rahmen vom Frühlings- bzw. Herbstmarkt in der Gemeinde Pfaffenhofen an der Roth. Da stellt uns der Bürgermeister immer das Rathaus zur Verfügung und wir füllen das mit Büchern. Und der Erlös des Bücherverkaufs, damit finanzieren wir unsere gesamte Arbeit. Flyer, Raummieten, Referenten, alles kommt durch den Verkauf dieser Bücher.
Ansonsten ehrenamtliches Engagement, nehme ich an.
Ja. Natürlich.
Okay, gut, dann möchte ich hiermit die Sendung auch beenden. Ich danke euch vielmals für eure Zeit hier bei der Plattform Wasserrecht in Tibet. Das war das große Thema, was wir heute besprochen haben. Und vielleicht sehen wir uns in den nächsten Monaten wieder mit den ersten positiven Rückmeldungen.
Das wäre sehr schön. Okay. Ich bedanke mich auch und sage Tschüss.
Ich möchte mich auch bei den Hörern bedanken für Ihr Interesse, dass Sie hoffentlich dran geblieben sind. und vor allem auch beim Radio Free FM, dass Sie uns diese Plattform geboten haben. Vielen Dank.
Mein letzter Dank noch an Tobi für die Technik. Tschüss.
Tschüss zusammen. Tschüss. So.